SRF Audio.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Donnerstag, dem 13. Juni. Hoffnung für ungewollt schwangere Frauen. Das oberste Gericht der USA will die Abtreibungspille Mifepristone nicht verbieten. Die Hintergründe zu diesem Urteil gleich zuerst. Dann die G7 in Apulien, ein Gipfeltreffen von politisch angezählten Staats- und Regierungschefs. Fernunterricht für Frauen in Afghanistan aus der Schweiz.
In Afghanistan, die Mädchen, die sind mega motiviert zum Lernen. Dann habe ich gedacht, hey, ich gebe Unterricht, Online-Unterricht.
Sagt die Afghanin Mahbube Ibrahimi. Sie will den unterdrückten Frauen in ihrer Heimat zu Bildung verhelfen. Das ist nicht ungefährlich. Und auf eine Zigarette mit Milo Rau, Schweizer im Schaltraum des Wiener Theaters.
Also für meine Art des Theaters, das total angewiesen ist auf Widerspruch oder was auch immer, eine ideale Stadt. Und ich wusste das vorher auch gar nicht.
Wien sei die Hauptstadt des europäischen Publikums, sagt Milo Rau. Wie er das meint, das hören Sie am Schluss dieser Sendung. Das oberste Gericht der USA hat ein wichtiges Urteil gefällt in einer emotionalen Frage. Es will den Zugang zur geläufigsten Abtreibungspille Mifepristone nicht einschränken. Verschiedene Bundesstaaten wollten das seit Jahrzehnten zugelassene Medikament verbieten. Dagegen haben Ärztinnen und Ärzte geklagt. Der Supreme Court will den Zugang zu dieser Abtreibungspille aber nicht beschränken. Es ist das erste Urteil des Supreme Courts zum Thema Abtreibung, seit er das landesweite Recht darauf vor 2 Jahren aufgehoben hatte. USA-Korrespondentin Barbara Golpi ist mir nun zugeschaltet. Barbara Golpi, wie begründet der Supreme Court mit seinen mehrheitlich konservativen Richtern den Entscheid, die Abtreibungspille weiter zuzulassen?
Es war ein einstimmiger Entscheid, doch geht es bei der Begründung weniger um das konkrete Thema Abtreibung, sondern die Richterinnen und Richter begründen das Urteil hauptsächlich damit, dass man die wissenschaftliche Kompetenz der Zulassungsbehörde für Medikamente juristisch so nicht untergraben könne, aus ideologischer, moralischer Sicht. Dies sei verfassungswidrig und es bestehe keine Klagebefugnis. Auch weil kein Schaden nachgewiesen werden könne. Die Abtreibungspille Mifepristone ist seit dem Jahr 2000 zugelassen und Ärztinnen und Ärzte hatten immer wieder betont, dass sie sich als sicher und effizient erwiesen habe. Wir reden dabei von Schwangerschaftsabbrüchen in einem frühen Stadium. Das Medikament ist für die ersten 10 Wochen zugelassen und über die Hälfte der Abtreibungen in den USA wird medikamentös eingeleitet. Also im konkreten Fall hatte ein Richter in Texas die Abtreibungspille Mifepristone verbieten wollen.
Der Zugang zu dieser Abtreibungspille bleibt also erhalten. Trotzdem wurden die Möglichkeiten abzutreiben stark eingeschränkt in den vergangenen 2 Jahren. Ändert das heutige Urteil etwas daran?
Nein, 14 Bundesstaaten haben in den letzten 2 Jahren ein Abtreibungsverbot praktisch ohne Ausnahme eingeführt, 8 weitere die Möglichkeiten stark eingeschränkt und daran ändert sich nichts. Frauen aus diesen Bundesstaaten müssen für einen Schwangerschaftsabbruch in einen anderen Bundesstaat fahren, falls sie die finanziellen Mittel dazu haben und sie müssen teilweise auch harte Strafen befürchten. Da der Zugang zu Mifepristone erhalten bleibt, bleibt jedoch auch das Hintertürchen offen, sich die Abtreibungspille über Online-Apotheken oder als Schmuggelware zu beschaffen und selbstständig abzutreiben. Das wird natürlich nicht empfohlen, ist aber für viele Frauen der einzige verzweifelte Ausweg. Allein in Texas soll es nach Schätzungen Zehntausende von Frauen geben, die nach einem sexuellen Übergriff schwanger geworden sind und in den letzten 2 Jahren illegal abgetrieben haben.
Das Thema Abtreibung ist auch im Präsidentschaftswahlkampf in den USA jetzt ein wichtiges Thema. Was bedeutet das heutige Urteil diesbezüglich?
Das Urteil ist natürlich ganz im Sinn von Joe Biden. Er begrüßt das Urteil und überhaupt setzen er und seine demokratische Partei sich stark für ein Recht auf Abtreibung ein. Politisch konnten sie damit vor allem bei jüngeren Wählerinnen und Wählern punkten, wie die Zwischenwahlen im November 2022 gezeigt hatten. Das heutige Urteil bedeutet auch, dass das Thema in aller Munde und aktuell bleibt. Und das hilft beiden im Wahlkampf. Donald Trump versucht, dem Thema auszuweichen. Auch er weiß, dass eine Mehrheit der Bevölkerung für ein Recht auf Abtreibung ist. Und in sämtlichen Bundesstaaten, in denen darüber abgestimmt wurde, waren die Stimmenden für dieses Recht, selbst in republikanischen Hochburgen wie etwa Kansas.
Erläuterungen von Barbara Kolpi direkt aus Washington. Besten Dank. Weiter nun in die Nachrichtenredaktion zu Patrick Seiler. Der Ständerat hat sich mit den steigenden Gesundheitskosten befasst.
Er hat dabei verschiedene Sparvorschläge des Bundesrates debattiert und ein Sparpaket beschlossen. Der Ständerat will unter anderem Pharmafirmen bei gewissen Medikamenten zu Rabatten verpflichten, nämlich dann, wenn ein Medikament in der Schweiz viel verkauft wird. Dadurch könnten jährlich bis zu 400 Millionen Franken eingespart werden. Das entspricht gut der Hälfte des gesamten Sparpakets. Die Vorlage geht nun zurück in den Nationalrat. Der Schweizer Armee fehlen im nächsten Jahr für geplante Einkäufe 971 Millionen Franken. Diesen sogenannten Planungsüberhang hat das Bundesamt für Rüstung Arma Swiss gegenüber Radio SRF bestätigt. Solch einen Planungsüberhang gebe es zwar jedes Jahr, doch in diesem Jahr sei er unüblich groß, heißt es von Arma Swiss weiter. Die Armeeführung hat als Reaktion darauf nun alle hängigen Käufe nach Prioritäten eingeteilt. Dabei kann nur der kleinere Teil wie geplant ab nächstem Jahr getätigt werden. Beim Rest gibt es Verzögerungen von zum Teil mehreren Jahren. Einzelne Beschaffungen müssten ganz gestrichen werden, so Arma Swiss. Die Universität Bern wird untersuchen, ob homosexuelle Personen in der Schweizer Armee während der letzten Jahrzehnte diskriminiert wurden. Den Auftrag dazu hat die Armee erteilt, sie erfüllt damit eine Forderung des Parlaments. Die Untersuchung soll unter anderem klären, ob Hinweise auf die Existenz bestimmter Codes der Wahrheit entsprechen. Es geht dabei um angebliche Codes, die Armeeverantwortliche bei Homosexuellen im Dienstbüchlein vermerkt haben sollen. Zudem soll sich die Studie mit der Frage beschäftigen, ob homosexuelle Armeeangehörige eine Wiedergutmachung erhalten sollen. Das Forschungsprojekt soll 4 Jahre dauern.
Ins Ausland. Rund 280 Milliarden US-Dollar an Vermögen der russischen Zentralbank sind in westlichen Ländern eingefroren wegen des Kriegs in der Ukraine. Nun sollen die Zinserträge für die Ukraine eingesetzt werden.
Die Unterhändler der Gruppe der größten westlichen Wirtschaftsmächte G7 haben dies ausgehandelt. Die Zinsen sollen dafür eingesetzt werden, um Kredite westlicher Länder für die Ukraine zurückzuzahlen. Auf einen weiteren solchen Kredit in der Höhe von 50 Milliarden Dollar haben sich die G7-Staaten geeinigt. Die Ukraine soll das Geld, das bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen soll, auch für den Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur und bei Engpässen im Staatshaushalt nutzen können. Die Ukraine ist auch Teil eines schweizerischen Gerichtsurteils, das heute öffentlich wurde. Darin geht es um gesperrte ukrainische Gelder in der Schweiz. Verwandte des ehemaligen pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch wollten erreichen, dass ihre gesperrten Gelder freigegeben werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun die Beschwerden gegen die Sperrung dieser Gelder abgewiesen. Die Abweisung wird damit gerechtfertigt, dass die Ukraine derzeit nicht in der Lage sei, die Schweiz beim entsprechenden Rechtshilfeverfahren zu unterstützen. Die Börsendaten von SIX und geliefert um 18.08 Uhr. Der Swiss Market Index schließt bei 12.096 Punkten, das ist ein Minus von 0,6%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,6%. Der Euro wird zu 96,04 gehandelt und der Dollar zu 89,34.
Und wie entwickelt sich das Wetter, Patrick Seiler?
Am Abend bleibt es überall trocken, der Freitagvormittag ist bedeckt und zeitweise fällt Regen. Später ist es nur noch lokal nass und die Wolken lockern auf. Die Temperaturhöchstwerte liegen beidseits der Alpen bei 20 Grad.
Die G7 gelten als weltweit einflussreichster Club der Mächtigen. Doch die Siebnerrunde, die sich diesmal im süditalienischen Apulien trifft, ist eine Runde der Angezählten, der politisch Bedrängten, mit einer Ausnahme. Können Staats- und Regierungschefs, die zu Hause schwer angeschlagen sind, auf der Weltbühne überhaupt noch etwas erreichen? Die Antwort ist weniger eindeutig, als man denkt. Vom G7-Gipfel in Apulien berichtet Fredrik Steiger.
Am Himmel weiße Wölkchen, das Meer azurblau. Und die Gipfelgastgeberin, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, ist sonnigen Gemüts. Energisch unterstreicht sie die Schlüsselrolle der G7-Runde angesichts der grossen Krisen.
Ha assunto un ruolo insostituibile nella gestione delle crisi globali, particolarmente di quelle che mettono a repentaglio la nostra libertà.
Viel Arbeit also für den Club der Mächtigen. Bloß sind die sieben der Aufgabe gewachsen, zumal sechs von ihnen angezählt anreisten. Um große Worte sind sie zwar nicht verlegen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau spricht von der bedrohten Demokratie.
Democracy is still under threat today.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wehrt grundsätzlich.
Wir unterstützen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen.
Doch wie steht es um ihren Handlungsspielraum? US-Präsident Joe Biden muss im Herbst um seine Wiederwahl bangen. Die Koalition von Scholz in Berlin hat wenig Rückhalt. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron muss womöglich bald mit einem Rechtsaußenministerpräsidenten regieren. Großbritanniens Premier Rishi Sunak ist wohl bald weg aus 10 Downing Street. Fin de règne heißt es in absehbarer Zukunft auch für Trudeau und für Japans Regierungschef Fumio Kishida. Gipfelgast und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von der besonderen Verantwortung der G7.
The G7 leaders have a particular responsibility.
Doch sind sie stark genug, um sie wahrzunehmen? Professor John Curtin von der Universität Toronto ist einer der besten Kenner der G7. Seit 20 Jahren verfolgt er deren Gipfel mit einem großen Forschungsteam. Bei keinem anderen politischen Spitzentreffen seien die einzelnen Persönlichkeiten so wichtig wie hier.
When leaders are alone together, men and women in a room, they know but that nobody is the boss.
3 Tage lang zusammensitzen, im fast intimen Kreis, zusammen essen, Kaffee trinken, spazieren. Wie sie miteinander auskommen, spielt also eine Rolle. Und alle wissen von allen, wie gut abgestützt sie zu Hause sind. Das sei natürlich diesmal für die 6 Männer in der 7. Runde herausfordernd, sagt Curtin.
Oh, it's a bit of a constraint, but domestic support is only one cause of what makes a summit successful.
Dennoch seien die G7 als Gruppe weniger geschwächt als die meisten ihrer Mitglieder. Gerade mit Entschlossenheit auf der internationalen Bühne könnten sie nämlich auch innenpolitisch punkten.
That's actually a spur to do bigger, bolder, progressive things.
Und US-Präsident Biden trete keineswegs als lahme Ente auf.
Biden is not a lame duck. What we've seen on the road to the Apulia summit this year is an exceptional demonstration of leadership by the President of the United States.
Gleich mehrere spruchreife Gipfelentscheidungen stammen aus seiner Küche. Vom Ukraine-Hilfspaket über schärfere Russland-Sanktionen bis zum Gaza-Friedensplan. Im Fall Großbritanniens wiederum sei zwar Sunaks Abwahl absehbar, doch sein mutmaßlicher Nachfolger Keir Starmer plane weltpolitisch keinen Kurswechsel.
But then who will be the new prime minister? Sir Keir Starmer. So they're looking at his policies and say, boy, he'll do a lot more to control climate change, right?
Ja, werde etwa in der Klimapolitik gar entschlossener agieren. Dazu kommt, alle wissen, der nächste US-Präsident könnte wieder Donald Trump heißen. Das ermuntere die Gipfelrunde, möglichst viel vorher durchzubringen.
Because it could be Trump, they said, gee, we got to do enough now to lock in what we want before the election on November 5th.
Oft heißt es daher, man mache Beschlüsse Trump-sicher. Zurre sie so fest, dass Trump sie schwerlich einfach aufschnüren könnte. Doch selbst einen Trump 2 sieht der G7-Experte undramatisch. Die übrigen hätten gelernt, mit ihm und seinem übergroßen Ego umzugehen und könnten sich diesmal vorbereiten.
The G7-Leaders have a lot more experience and time to prepare for dealing with him, should it come to that.
Letztlich sei Trump gerade deshalb berechenbar. Die Rezepte seien simpel. Ihm hofieren, ihn einwickeln und stets so tun, als sei das, was man beschließen will, auf seinem Mist gewachsen. Auch da gilt, auf die Persönlichkeit kommt's an.
Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit der Schweiz und der NATO und der Frage, wie weit die Zusammenarbeit gehen darf. Dann mit der Biodiversitätsinitiative, die lange vor der Abstimmung bereits hohe Wellen wirft. Mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen die Asylpolitik Ungarns. Mit einem Projekt, damit sich Frauen in Afghanistan heimlich weiterbilden können. Und mit 2 Schweizern in der Wiener Theaterwelt. Der Nationalrat dürfte in diesen Minuten einen Warnschuss abfeuern an die Adresse des Bundesrats. Der Rat sieht es nicht gern, dass sich Verteidigungsministerin Viola Amherd und die Schweizer Armee immer stärker der NATO annähern. Auf Antrag seiner sicherheitspolitischen Kommission dürfte der Rat der Landesregierung nun klare Grenzen setzen für die Zusammenarbeit mit dem westlichen Verteidigungsbündnis. Direkt aus dem Bundeshaus berichtet jetzt Philipp Burkhardt.
Friedensunterstützende Operationen haben bisher im Fokus der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der NATO gestanden. Seit 1996 beteiligt sich unser Land an der Partnerschaft für den Frieden. Seit 1999 ist sie Teil der Kosovo Force KFOR, die von der NATO geführt wird. Gemeinsame Übungen, in denen der Verteidigungsfall simuliert wird, hat der Bundesrat hingegen ausgeschlossen. Bisher. Denn seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar vor 2 Jahren bewegt er sich immer mehr auf die NATO zu. Im Frühling des letzten Jahres hat mit Verteidigungsministerin Viola Amherd zum ersten Mal überhaupt ein Mitglied des Bundesrats an einer Sitzung der NATO in Brüssel teilgenommen. Nach dem Treffen ist NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Interview mit SRF in die Offensive gegangen.
We should look into how we can expand our partnership.
Man sollte Wege suchen, wie man die Zusammenarbeit ausweiten könne, hat Stoltenberg bekannt gegeben. Die Botschaft ist beim Bundesrat offenbar angekommen. Im vergangenen Januar hat er in einem Bericht bekannt gegeben, dass er die Teilnahme an NATO-Übungen ausbauen möchte, und zwar über die gesamte Bandbreite der Fähigkeiten, wie er sich ausdrückt. Diese Formulierung hat bei der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats Alarm ausgelöst. Ihrer Ansicht nach wären damit auch Übungen nach Artikel 5 des NATO-Vertrags möglich, in denen der sogenannte Bündnisfall simuliert wird, also die gemeinsame Verteidigung eines NATO-Mitglieds im Falle eines Angriffs. Mit einem Vorstoß möchte die Kommission deshalb explizit ein Verbot solcher Übungen gesetzlich verankert. In diesen Sekunden wird im Nationalrat darüber abgestimmt. Dabei spielt eine seltene Allianz von SVP und Linksparteien. Für die SVP sind solche Übungen ein absolutes No-Go, wie Nationalrat Mauro Tuena sagt. Denn
das ist mit der Neutralität in keiner Art und Weise vereinbar.
Auch SP-Nationalrat Fabian Molina verweist auf die Neutralität. Deren Kern sei die Bündnisfreiheit, und diese verschaffe der Schweiz eine große Glaubwürdigkeit bei der Vermittlung in Konflikten, betont Molina. Da sei es ausgeschlossen, dass sich unser Land an Einsätzen zur Verteidigung eines NATO-Mitglieds beteiligen würde.
Das kann die Schweiz nicht aufgrund des Neutralitätsrechts, und deshalb muss sie es auch nicht simulieren.
Zwar versichert Verteidigungsministerin Viola Amherd, dass eine Teilnahme an Bündnisfallübungen der NATO nicht vorgesehen sei, doch stutzig macht sowohl Tuena wie auch Molina, dass der Bundesrat ein explizites Verbot ablehnt, mit der Begründung, das würde die Schweizer Armee von vornherein einschränken. Mauro Tuena von der SVP hält fest:
Wir trauen dem Bundesrat nicht. Frau Amherd ist im Moment am Weibeln für eine schrittweise Annäherung an die NATO, und das will die SVP nicht.
Und auch Fabio Molina von der SP sagt:
Ich traue dem Bundesrat nicht. Der Bundesrat hat im Verlauf der Debatte x-mal seine Position geändert, ob er das jetzt will oder nicht. Inzwischen sagt er, er will es nicht. Dann wäre auch das Verbot kein Problem.
Und deshalb hat der Nationalrat soeben den Vorstoß angenommen, wie ich sehe. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse war das eigentlich klar. Damit das Verbot verbindlich wird, braucht es allerdings jetzt auch noch die Zustimmung des Ständerats. Und dort sind gewichtige Stimmen dagegen. Der Urner FDP-Vertreter Josef Dietli zum Beispiel findet es wichtig, dass die Schweizer Armee an gemeinsamen Verteidigungsübungen mit der Armee teilnehmen kann.
Ich finde das im Grundsatz eine gute Idee. Wobei das nicht heißen soll, dass man jetzt da irgendein Schweizer Bataillon an die finnische Grenze schicken soll, sondern ich sehe zum Beispiel ein Szenario, wo die Schweiz auch irgendwie angegriffen ist und im Verbund mit anderen NATO-Staaten Mitteleuropa verteidigt und wir in unserem eigenen Lande sind.
Das Parlament sollte deshalb die Möglichkeit zulassen, solche Übungen mit der NATO durchzuführen, sagt Dietli. Immer im Rahmen der Neutralität, fügt er sogleich an. Noch ist das Verbot für die Schweizer Teilnahme trotz dem Ja des Nationalrats also nicht definitiv.
Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Wenige Tage nach dem letzten Abstimmungssonntag bahnt sich bereits der nächste Urnengang an. Am 22. September stimmen wir über die Biodiversitätsinitiative ab. Sie verlangt mehr ökologische Flächen für die Tier- und Pflanzenwelt. Ein emotionales Thema. Heute ist ein breit abgestütztes gegnerisches Komitee aufgetreten und hat vor den Folgen der Initiative gewarnt. Und Gegner wie Befürworter der Initiative rufen sich bereits gegenseitig dazu auf, im Abstimmungskampf fair und sachbezogen zu bleiben, nachdem der letzte Abstimmungskampf zu Agrarvorlagen 2021 teils ausgeartet ist. Was ist nun zu erwarten? Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Ja zur Biodiversität auf gelbem, grünem und blauem Hintergrund. Diese Fahnen, die das Pro-Lager bereits seit Wochen an Balkone gehängt hat, erhalten Konkurrenz. Nein, Ausrufezeichen, zur extremen Biodiversitätsinitiative wird ab jetzt auf roten Fahnen ebenfalls an Balkonen und wohl bei Bauernhöfen hängen. Die Initiativgegner haben sie heute präsentiert. Unter ihnen Mitte-Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter. Für ihn gehen die Forderungen zu weit. Denn die Initiative will nicht nur mehr Fläche für die Artenvielfalt ausscheiden, sondern auch die verschiedenen Landschaften und Ortsbilder schonen, auch außerhalb von Schutzgebieten.
Ich glaube, die Initiative geht halt weit über die Biodiversität hinaus. Es geht auch um die historischen Städte, um Kulturdenkmäler, um Ortsbilder. Das heißt, die Betroffenheit geht weit über die Landwirtschaft oder Alpwirtschaft hinaus. Deshalb auch diese Breite im Komitee gegen diese Initiative.
Denn nebst Ritter waren die Parteipräsidenten von FDP, der Mitte und der SVP anwesend. Und auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Energiebranche, der Waldwirtschaft und des Gewerbes. Sie befürchten eine massive Einschränkung einer nachhaltigen Lebensmittel- und Energieproduktion. Außerdem würden die Bäuerinnen und Bauern bereits viel für die Artenvielfalt machen. Für Raphael Aye reicht das nicht. Er ist Geschäftsführer von BirdLife Schweiz und Mitinitiant. Die geballte Ladung an Gegnerinnen und Gegnern der Initiative bereite ihm keine Kopfschmerzen. Dass das Problem unterschätzt werde, hingegen schon.
Da sehe ich wirklich eine Diskrepanz zwischen zahlreichen Unternehmen, zwischen zahlreichen Landwirtschaftsbetrieben, die das realisieren, die das merken und sagen, wir wollen mehr für die Biodiversität tun, und den Verbänden, die hier meines Erachtens altmodisch unterwegs sind und die große Bedeutung und Bedrohung der Biodiversität als unsere Lebensgrundlage noch nicht erkannt haben.
Diese zwei Seiten, zwei Ansichten, speziell auch in bäuerlichen Kreisen, könnten auch dieses Mal zu einem heftigeren Abstimmungskampf führen. 2021, als das Stimmvolk über die beiden Agrarvorlagen, die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative, abgestimmt hat, gab es im Vorfeld heftige Beschimpfungen, Drohungen und Sachbeschädigungen. Die Initianten haben nun einen Appell lanciert, der zu einem fairen, sachgerechten Abstimmungskampf aufruft. Auch der Gegner, Bauernpräsident Markus Ritter, unterstützt das Ansinnen. Er warnt aber bereits:
Wir erwarten aber auch, dass unsere Gegenseite bei den Fakten bleibt, sich korrekt auch an die parlamentarischen Diskussionen hält, so wie sie gelaufen sind, nichts dazugibt und auch uns nicht einen Verstoß gegen Treu und Glauben vorwirft. Das trifft uns Bauern hart. Bei uns zählt der Handschlag noch etwas, und wenn wir etwas sagen, dann kann man sich auch darauf verlassen.
Markus Ritter spielt damit auf die Ereignisse dieser Woche an. Der Ständerat hat eine Vorlage für mehr Biodiversität auf Ackerflächen definitiv versenkt. Umweltschützer warfen den Politikern Wortbruch vor. Die Vorlage sei eine Art indirekter Gegenvorschlag bei den Agrarinitiativen gewesen. Das alles deutet darauf hin, auch im Abstimmungskampf um die Biodiversitätsinitiative werden sich die beiden Lager nichts schenken.
Das wird teuer für Ungarn. Wegen seiner rigiden Asylpolitik hat der Europäische Gerichtshof Ungarn heute verurteilt und finanzielle Sanktionen verhängt. Weil das Land höchstrichterliche Entscheide zum Asylsystem nicht umgesetzt hat, muss es 200 Millionen Euro zahlen plus eine Buße von 1 Million für jeden Tag des Verzugs. Der Gerichtshof in Luxemburg kritisiert, dass Ungarn keinen effektiven Zugang zu Asylverfahren gewährleiste. Ich habe Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny gefragt, welche konkreten Praktiken damit gemeint seien.
Nun, man kann etwas krut sagen, dass Ungarn eigentlich gar kein Asylwesen mehr hat. Also man kann in Ungarn de facto gar nicht mehr um Asyl bitten und das widerspricht dem Völkerrecht. Seit ein paar Jahren ist es so, dass jemand, der Asyl in Ungarn möchte, nicht auf ungarischem Territorium darum bitten kann, sondern nur auf den ungarischen Botschaften in Kiew und Belgrad. Und Sie können sich vorstellen, dass kaum jemand überhaupt die Gelegenheit hat, dort so eine Absichtserklärung abzugeben. Und so ist es auch kein Wunder, dass Ungarn seit 2020 etwa 20 Asylgesuche bewilligt hat. Daneben versiegelt das Land die Grenze zu Serbien. Also wer dort aufgegriffen wird an der Grenze, der wird gleich wieder zurückgeschickt. Und es gibt auch kaum staatliche Strukturen, die sich um Asylsuchende kümmern würden und auch keine Nichtregierungsorganisationen mehr, die das übernehmen. Denn die müssen zusätzlich auch noch mit Strafen rechnen.
Ungarn wurde schon öfters von der EU gerügt wegen seiner Asylpolitik und der Europäische Gerichtshof erklärte in früheren Urteilen wesentliche Teile des ungarischen Asylsystems für rechtswidrig. Den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán scheint das wenig zu kümmern. Was sagt er zum heutigen Urteil?
Er sagt, das sei absolut ungeheuerlich und eine Frechheit. Er dürfte aber denken, dass das eigentlich ganz gelegen kommt politisch. Das sieht man auch an den Reaktionen der anderen Größen aus seiner Partei. Die sagen, ja, Ungarinnen und Ungarn wollen ja gar nicht, dass aus ihrem Land ein Immigrationsland wird und sie würden das Land, die Menschen verteidigen gegen die EU-Bürokraten, denen Migranten wichtiger seien als europäische Bürger. Und man kann sagen, dass eigentlich ein Teil von Orbáns Beliebtheit genau auf diesem Wir gegen Sie, also die EU will uns was aufzwingen, was wir nicht wollen, eigentlich beruht ein Teil seiner Beliebtheit genau auf dem. Und so ist das Urteil politisch sicher nicht schlecht für ihn.
Ist Ungarn tatsächlich ein Immigrationsland oder anders gefragt, wollen Flüchtlinge denn überhaupt in Ungarn bleiben?
Das ist eine wichtige Frage und die Antwort lautet kurz Nein. Ich habe versucht, dem nachzugehen vor etwa einem halben Jahr an der ungarisch-slowakischen Grenze und es ist tatsächlich so, dass kein Mensch in Ungarn bleiben will. Also alle wollen so schnell wie möglich weiter in die Slowakei und dann nach Österreich, Deutschland, Schweden, in die Schweiz, wohin auch immer. Und so gesehen ist es auch einleuchtend, dass es in Ungarn keine Strukturen mehr gibt für Asylsuchende und auch keine Unterstützung mehr von Nichtregierungsorganisationen. Und vielleicht kann man hinzufügen, daran, dass niemand bleiben will in Ungarn, würden auch Quoten für Flüchtlinge innerhalb der EU nichts ändern. Also der Versuch, Ungarn dazu zu bringen, Flüchtlinge aufzunehmen, ist meiner Meinung nach ohnehin sinnlos, weil die Leute nicht bleiben wollen.
Die EU rügt Ungarn für sein Asylwesen, für die Pushbacks an der Grenze. Zugleich wird Kritik laut, etwa in Deutschland oder Österreich, wenn die Flüchtlingszahlen steigen. Wie passt das zusammen?
Ja, das passt schlecht zusammen und ich denke, das zeigt die Scheinheiligkeit der EU-Asylpolitik. Also man schimpft über Ungarns nicht vorhandenes Asylwesen, über seine Unmenschlichkeit und so weiter. Aber sobald dann die Asylzahlen steigen in Deutschland und Österreich, zeigt man auf Osteuropa, zeigt auf Ungarn, aber auch auf Rumänien und Bulgarien und sagt, macht doch um Himmels Willen eure Grenzen dicht. Also das passt nicht wirklich gut zusammen.
Sagt Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny. Bald 3 Jahre ist es her, seit die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben. Seither steht es schlecht um die Frauenrechte dort. Vor allem der Zugang zu höherer Bildung bleibt den Frauen verwehrt. So dürfen Mädchen nur die Grundschule bis zur 7. Klasse besuchen. Ein unhaltbarer Zustand, findet Mahbube Ibrahimi. Die 19-Jährige stammt selber aus Afghanistan und lebt als Flüchtling in der Schweiz. Hier hat sie ein Hilfsprojekt gegründet. Online werden Mädchen und junge Frauen unterrichtet, aus der Schweiz heraus. Bereits 90 Schülerinnen in Afghanistan machen mit und es werden immer mehr. Die Teilnahme an diesem Fernunterricht ist aber nicht ungefährlich. Ivan Santoro berichtet.
Wildflower, so heißt das Hilfsprojekt, das die 19-jährige Afghanin Mahbube vor einem halben Jahr gegründet hat.
Wildflower will in Schwierigkeiten, es ist egal wie die Boden oder die Straße hart ist, es kann wachsen und ja, wachsen und schön sein nachher.
Wildflower, die Wildblume, die sich allen Widerständen zum Trotz durch den Asphalt zwängt und dann zum Blühen kommt. So sieht Mahbube auch die jungen Frauen aus Afghanistan, welche sich trotz aller Verbote online weiterbilden und dann aufblühen können. Mabube ist vor 2 Jahren als Flüchtling in die Schweiz gekommen und geht mittlerweile in Zürich ins Gymnasium. Für sie war der Gedanke schwer erträglich, dass einer gleichaltrigen jungen Frau in Afghanistan dies verwehrt bleibt.
Weil in Afghanistan die Mädchen, die sind mega motiviert zum Lernen. Dann habe ich gedacht, hey, ich gebe Unterricht, Online-Unterricht. Ich kenne mega viele Leute, dass die mega offen sind und die wollen helfen. Wieso nicht etwas machen, etwas so Positives auf dieser Welt?
Und so hat Mabube mit einer Freundin zusammen letzten Herbst den Online-Fernunterricht ins Leben gerufen. 3 Schülerinnen in Afghanistan machten zu Beginn mit. Mittlerweile sind es 90 Mädchen und Frauen im Alter zwischen 11 und 40 Jahren. 52 Freiwillige helfen mit. Finanziert wird Wildflower durch Spenden und Benefizveranstaltungen. Das System funktioniert erstaunlich einfach. Das Einzige, was die afghanischen Mädchen und Frauen für den Online-Unterricht brauchen, ist ein Smartphone. Die Prepaid-Karten werden hier in der Schweiz aufgeladen und bezahlt. Lena macht diese Prepaid-Zahlungen monatlich. Die 16-Jährige ist gleichzeitig auch Wildflower-Lehrerin.
Ich gebe jetzt Englisch einer Schülerin. Meine Schülerin ist 26. Und ja, sie ist mega motiviert und mega nett. Und eben, sie ist jetzt auch eine. Ich glaube, ihre Familie unterstützt sie auch mehr. Sie kann auch das Handy von ihrem Bruder und so auslehnen.
Erlaubt sind solche Fernkurse für Frauen in Afghanistan nicht. Trotzdem sei die Gefahr klein, dass die Behörden die Frauen beim Lernen in Flagranti erwischen würden, sagt Samira, Mitgründerin von Wildflower.
Was wir machen, ist eigentlich, wie man könnte auch sagen, es sind private so Anrufe. Es könnte auch sein, dass die einfach mit Freunden reden. Darum, wir haben es auch so gemacht, dass man nur maximal 3-4 Schülerinnen hat. Weil dann es könnte wie sie ja, die redet halt einfach mit Freunden.
Auch bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe schätzt man die Gefahr als nicht allzu groß ein, gerade weil die Frauen nur einzeln oder in kleinen Gruppen unterrichtet werden. Allerdings müssen viele Schülerinnen den Online-Kurs nicht nur von den Behörden verheimlichen, sondern auch vor der eigenen Familie. Mabube nennt das Beispiel eine 22-jährige Schülerin. Diese könne auch zu Hause nur heimlich am Fernunterricht teilnehmen, nur dann, wenn ihr Mann nicht da sei.
Ihr Mann kommt und kontrolliert und sie muss alles löschen, alle Nachrichten oder alle Fotos, die die Lehrperson geschickt hat, vor Lernen. Und sie muss auch ihre Heft und alles verstecken.
Viele der 90 Schülerinnen leben in der Hauptstadt Kabul. Es gäbe aber auch Teilnehmerinnen vom Land. Unterrichtet werden Sprachen wie Englisch, Französisch und Deutsch, aber auch Mathematik und Informatik. Und man spreche auch über Menschen und insbesondere Frauenrechte, sagt Mabube.
Wildflower ist wie ein Fenster oder Window zum unserer Welt, zum Wissen, hey, wie geht's eigentlich aus Afghanistan, wie ich, wie Frauen leben. Mit ein paar Leuten, als ich geredet habe in diesem Unterricht über Frauenrecht, wirklich, die wissen gar nicht, was für Rechte die Hand.
Das mache sie traurig, sagt die 19-jährige Afghanin. Deshalb erzähle sie, wie man in einem freien Land wie der Schweiz als Frau leben könne. Sie trägt dann auch kein Kopftuch. Enttäuscht war sie hier in der Schweiz vor allem von männlichen afghanischen Flüchtlingen.
Ich habe selber mega viel wirklich schlechte Erfahrungen mit afghanischen Männern in der Schweiz. Es hat mega viel gegeben, dass die haben gesagt, hey, wenn wir dich raussehen, so ohne Kopftuch sehen, dann wir töten dich, wir bringen dich um. Wirklich, die Reaktion war mega schlecht.
Sie können nicht verstehen, wie man vor Unrecht in die Freiheit fliehen könne, aber dann trotzdem Frauen unterdrücken wolle. Das hat Mabube angespornt, ein neues Projekt zu entwickeln. Sie will zusammen mit afghanischen Frauen in Asylzentren bei afghanischen Männern Aufklärung betreiben.
Und die beibringen, was genau Frauenrecht ist. Das etwas ändern, weil ja, es ist mega wichtig, weil die werden nachher hier leben. Ich finde, das mega wichtig ist für Integration. Ja.
Denn für Mabube ist klar, in der Schweiz sollen afghanische Flüchtlinge nicht nur Schutz erhalten, sondern auch so leben dürfen, wie sie wollen, und zwar Männer und Frauen. Deshalb will Mabube auch hier, in der muslimischen und afghanischen Diaspora, für Frauenrechte kämpfen.
Der Bericht von Ivan Santoro. Wenn ein Land Frauen daran hindert, zu lernen, sich weiterzubilden, welche Folgen hat das? Das habe ich unsere Südasien-Korrespondentin Maren Peters gefragt, die Afghanistan vor einem Jahr besucht hat.
Ja, dieses Verbot führt dazu, dass jetzt schon mehr als 1 Million Mädchen und junge Frauen in Afghanistan zu Hause herumsitzen. Viele haben mittlerweile nur noch wenig Hoffnung, dass sie ihre formelle Schulbildung jemals fortsetzen können. Sie haben keine Perspektive. Die Taliban, die vertrösten sie zwar immer, dass es bald weitergeht mit der Schule, wenn erst die nötigen Vorkehrungen getroffen seien, für die strikte Geschlechtertrennung zum Beispiel. Aber an dieses Versprechen glaubt eigentlich kaum noch jemand. Derweil zeichnen sich die Folgen des Schulverbots schon jetzt sehr konkret ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass Mädchen, die nicht zur Schule dürfen, stattdessen Teppiche knüpfen müssen oder früh verheiratet werden, die steigt. Mit einer frühen Heirat steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frauen sehr früh Kinder bekommen. Und damit wiederum steigt das Risiko, dass die jungen Mütter bei der Geburt sterben, wie die UNO in einem Bericht schreibt.
Wie verändert sich eine Gesellschaft langfristig, wenn Frauen Bildung verwehrt wird?
Das ist eine riesige Verschwendung von Talenten. Es sind ja nicht nur die Schulmädchen, denen die Bildung verwehrt wird, sondern auch den Frauen, die an Universitäten Medizin oder Recht oder Ingenieurwissenschaften studiert haben. Auch das haben die Taliban verboten. Aus ihnen werden dann eben keine Ärztinnen oder Richterinnen oder Ingenieurinnen mehr. Sie fehlen der Gesellschaft zum Beispiel als Ärztinnen in Spitälern und sie fehlen auch der Wirtschaft. Die UNO schätzt, dass die Wirtschaftsleistung Afghanistans wegen der Bildungsverwehr jetzt schon um 2,5% pro Jahr schwächer ausfällt. Und dieser Verlust, der dürfte mit den Jahren immer größer werden. Und selbst wenn diese Verbote schnell aufgehoben würden, dann würde sich die Wirtschaft, die Gesellschaft nicht schnell wieder erholen davon. Das schätzen Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch.
Wir haben im Beitrag gehört, dass junge Frauen heimlich am Fernunterricht aus der Schweiz teilnehmen, wenn der Mann nicht da ist. Werden die Frauen in Afghanistan denn rund um die Uhr überwacht?
Also, falls sie das Haus verlassen, ja. Da werden sie von den Taliban überwacht, die überall patrouillieren. Die Mädchen, die jungen Frauen, die müssen also aufpassen, wie wir auch im Beitrag gehört haben, dass sie, wenn sie zu so einer geheimen Schule gehen, nicht jeden Tag den gleichen Weg benutzen, um keinen Verdacht zu erregen. Aber auch in vielen Familien werden die Mädchen und Frauen überwacht, von den Vätern, von den Onkeln und von den Brüdern. Afghanistan ist auch ohne Taliban eine sehr konservative Gesellschaft. Fast ein Drittel aller Mädchen geht gar nicht zur Schule, obwohl die Primarschule noch erlaubt ist. Dahinter stecken auch konservative männliche Familienmitglieder, die finden, dass Mädchen keine Bildung brauchen, weil ihr Platz zu Hause ist, am Herd und bei den Kindern.
Abgesehen vom Bildungswesen, wo werden Frauen in Afghanistan weiter unterdrückt?
Ja, leider fast überall. Frauen dürfen nicht mehr in Parks, sie dürfen nicht mehr in Fitnessstudios, sie dürfen schon seit der Machtübernahme der Taliban vor knapp 3 Jahren nicht mehr bei der Regierung arbeiten. Sie dürfen auch nicht mehr in Nichtregierungsorganisationen arbeiten, auch nicht für die UNO. Und das hat nicht nur zur Folge, dass viele Frauen kein Geld mehr verdienen, sondern hat auch massive Folgen zum Beispiel für die Nahrungsmittelversorgung im Land. Frauen dürfen ja nicht mit fremden Männern in Kontakt treten, wenn aber nur noch Männer in NGOs arbeiten und die Lebensmittelrationen verteilen, dann müssen NGOs oft sehr findig werden, um trotzdem die Frauen und ihre Kinder versorgen zu können, die am meisten von Hunger und Unterernährung betroffen sind.
Erläuterungen von Südasien-Korrespondentin Maren Peters in unserem Schwerpunkt zur Situation der Frauen in Afghanistan. Und jetzt nach Wien in die Stadt des Theaters. Neuerdings sitzen 2 Schweizer Intendanten quasi im Schaltraum des Wiener Theaters. Ab Herbst wird Stefan Bachmann von Köln als Intendant des Burgtheaters nach Wien wechseln und der bekannte Theatermann Milo Rau leitet bereits die laufenden Wiener Festwochen. Peter Vögeli hat Milo Rau gefragt, was ist das Besondere an Wien? Ist es die Hauptstadt des europäischen Theaters?
Also was es auf jeden Fall ist, es ist die Hauptstadt des europäischen Publikums, weil es gibt hier ein Publikum, das in vielerlei Hinsicht feinsinniger, gebildeter, zugänglicher, auch bereiter, Buh zu schreien oder zu jubeln oder zu lachen oder als in anderen Städten. Also in der Schweiz, auch in Belgien, sitzen die Leute in die Vorstellung und dann schweigen sie meistens, am Schluss geben sie aus Höflichkeit einen Applaus und dann sind sie weg. Und hier werden sie ihre Meinung schon während dem Stück rausschreien, dann auf dem Premierenpublikum, dann haben sie meistens noch einen Block, wo sie auch noch irgendwelche Jubel oder Beleidigungen loswerden und dann auch kommen und das auch immer äußern wollen, was sie denken. Und Also du hast hier wirklich einen Echoraum, den es in anderen Städten so nicht gibt und vielleicht auch gar nie gegeben hat. Und insofern kann man schon sagen, für Performing Arts, wo man ja auf diesen lebendigen Moment angewiesen ist und das Publikum ja sieht und im gleichen Raum ist, ist hier super. Weil das Schweizer Publikum tut ja oft so, ja, wir sitzen da, aber wir sind eigentlich nicht im gleichen Raum. Also man könnte auch eine Übertragung machen und dann hätte man so das gleiche Feeling. Ja, also es gibt nicht so eine Reserviertheit, so eine Überheblichkeit, die es in anderen Ländern gibt, von der kulturbeflissenen Gesellschaft. Und deshalb ist das für mich, also für meine Art des Theaters, das total angewiesen ist auf Widerspruch oder was auch immer, eine ideale Stadt. Und ich wusste das vorher auch gar nicht. Und ich meine, wenn dir natürlich angeboten wird, die Wiener Festwochen zu leiten, es gibt, glaube ich, niemanden auf der Welt, der dann sagen würde, nee, mache ich nicht. Da muss man ja quasi zwingend Ja sagen. Aber dann war ich ganz überrascht, wie toll die Stadt ist. Gerade für meine Arbeit, das hätte ich nicht erwartet.
Es gibt ja 100 Theater in Wien und ich habe den Eindruck, ganz Wien ist gewissermaßen ein Theater. Man nimmt das ganze Leben, die ganze Politik wie ein Theaterpublikum wahr und ehrlich gesagt auch nicht ganz ernst.
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch, also teilweise, ich könnte jetzt wirklich aus den Kritiken gegen mich vorlesen, die sind so vernichtend teilweise. Also wirklich, es sollte verboten werden, das ist intolerabel, er wird gestoppt werden, das ist sein Ende und so weiter. Wo in jedem Land, wo man diese Dinge richtig ernst nehmen würde, denken würde, wow, das ist jetzt irgendwie ein bisschen krass. Aber hier weiß ich immer schon, ich treffe den morgen bei der nächsten Premiere und das ist alles auch nicht so gemeint, sondern es ist Rhetorik. So muss man das nehmen und ich glaube, wenn man das nicht kann, dann kann Wien wirklich eine ultratoxische Stadt sein. Also es sind viele Intendanten von mir an dem verbrannt, weil sie einfach das nicht so haben vorbeiziehen lassen. Ah, fantastico.
Zigarette.
Hat jemand Feuer von euch lieben Freundinnen? Hervorragend. Voilà. Und ich glaube, dass es das einer der Punkte ist, die mich diese Stadt lieben lassen. Und auf der anderen Seite liegt natürlich unter dieser etwas irrwitzigen theatralen Oberfläche auch eine ganz große, ein wirkliches menschliches Interesse, eine wirkliche Erfahrung, auch eine wirkliche weltläufige und man muss sagen imperiale Vergangenheit. Also Wien ist halt einfach historisch und man sieht es in jeder Ecke, eine ehemalige Großmacht.
Jetzt natürlich aus Schweizer Sicht die Frage aller Fragen. Zwei Schweizer Intendanten im Schaltraum des Wiener Theaters, Stefan Bachmann und Milo Rau. Wieso? Was bedeutet das?
Ja, für mich und auch, glaube ich, für Stefan ist das eine sehr schöne Koinzidenz, also weil wir uns lange kennen und er war vorher in Köln, ich wohne ja auch teilweise in Köln. Also wir kennen uns lange und ich freue mich total, dass er kommt. Er ist ein sehr spielerischer Mensch, so wie ich ja eigentlich auch. Und ich glaube, für uns beide ist diese Stadt recht ideal und das haben auch, glaube ich, die Leute, die Jurys, die das dann entschieden haben, dass er da sein soll und ich da sein soll mit unseren Teams, auch so empfunden und gemerkt, dass vielleicht haben wir Schweizer vielleicht durch unser politisches System, das ja auch ein sehr chaotisches ist durch die direkte Demokratie, eine Gewöhnung, dass der Volkswille sich die ganze Zeit in absurdester Weise äußert, ist in der Schweiz ja auch so. In der Kultur leider weniger, aber im Alltagsgeschehen, in der Alltagspolitik sind wir ein sehr bewegtes Meer, die Schweiz. Und deshalb, glaube ich, sind wir halt auch fit für Wien in gewisser Hinsicht. Und ich glaube, es kommen schöne Jahre auf uns zwei zu.
Das war Theatermann Milo Rau, befragt von Peter Vögeli. Und das war das Echo der Zeit vom Donnerstag, dem 13. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Lukas Schneider, für die Nachrichten Dominik Brandt und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
Das war ein Podcast von SRF.